Inzwischen wusch sie sich nicht mehr, kämmte sich nicht mehr die Haare, aß nur noch Butterbrote, trank nur noch mit Wasser verdünntes Bier oder Buttermilch. In jeder Hand einen Koffer, so sei sie durch die Wohnung marschiert, stundenlang. In der Nacht betete sie laut. Mr. Warhols Bruder John schlug vor, sie in ein Pflegeheim zu geben. Das wollte Mr. Warhol nicht. Sie wurde nach Pittsburgh gebracht. Mr. Warhol meinte, in der Luft ihrer ehemaligen Gegend würde sie sich wohler fühlen. Er ließ ihr in der Wohnung seines Bruders ein Zimmer einrichten, das ähnlich wie die Wohnküche aussah, in denen die Familie vor über 30 Jahren gehaust hatte. Dazu wurden die Möbel aus der New Yorker Küche nach Pittsburgh transportiert. Die alten Tapeten sorgfältig von den Wänden gelöst, die Lampen so vorsichtig abmontiert, dass der Staub nicht verloren ging. Der Teppich unter dem Esstisch so sorgfältig zusammengerollt, damit die Brotkrümel und das andere, was vom Tisch fällt, erhalten blieb und wieder über die Fläche verteilt werden konnte. Die Fahrt nach Pittsburgh verbrachte sie im Schlaf. Ihr Sohn hatte ihr Benzodiazepine in den Tee getan. Als sie erwachte, lag sie in ihrer Küche auf dem Sofa und sie glaubte tatsächlich, sie sei in Pittsburgh vor 35 Jahren, in dieser mit Armut und Bitternis geschlagenen Stadt. Sie war glücklich. Sie aß wieder, pflegte sich wieder, schlief durch, lachte mit ihrer Schwägerin, kochte, stellte sich ans Fenster, um die giftigen Rauchschwaden zu riechen, die vom Fluss heraufstiegen. Sie lebte in den glücklichen Zeiten, als sie arm, aber beisammen waren. Von den anderen osteuropäischen Nachbarn verächtlich Hunkies genannt worden. Aber alle einzeln und doch gemeinsam ihre Erinnerungen und ihre Zukünfte hatten. Sie sprach fast nur Po-Nase-Mu auf unsere Art, eine Mischung aus Ungarisch und Ukrainisch. Mr. Warhol glaubte, sie sei glücklich. Sein Bruder berichtete ihm, sie sitze den ganzen Tag am Tisch und blätte Blechdosen wie früher, bemale sie, schneide Blumen und Engel aus und biege sie zurecht und gebe sie seiner Frau, damit sie auf den Markt gehe und sie dort verkaufe. Jeden Tag telefonierte Mr. Warhol mit seiner Mutter. Sie fragte ihn, ob er schon nach der Kuh geschaut habe. »Hast du dich um die Kuh gekümmert, Andek?« Und er antwortete, »Gleich gehe ich in den Stall, Mama.« Und sie, »Warum erst jetzt? Immer bist du zu spät. Ich höre ja, wie sie brüllt. Halt den Hörer von deinem Ohr weg. Sie will, dass du sie melkst.« »Mama, ich habe so viele Dinge zu tun, eins nach dem anderen. Zuerst kommen immer die Tiere. Das habe ich dir schon 100-mal gesagt. Erst werden die Tiere versorgt, dann der Mensch. Mama, gleich nachdem ich aufgelegt habe, gehe ich in den Stall, das verspreche ich dir. Das sagst du jeden Tag. Und jeden Tag gehe ich in den Stall. Das sagst du auch jeden Tag.« Diese halb neckische, halb tyrannische Art der Unterhaltung vermisse er sehr, sagte er mir. Das ist der Grund, warum sich unsere Gespräche später ähnlich gestalteten. Der Kater übernahm die Rolle der Mutter. An ihrem Ende glaubte Julia Warhola sich in ihre eigene Kindheit in der Slowakei zurückversetzt. Und sie vergaß. Sie vergaß fast alles. Sie vergaß, dass sie außer ihrem Andek noch zwei andere Söhne hatte, Paul und John. Und sie vergaß, was das Schrecklichste in ihrem Leben gewesen war. Als am 3. Juni 1968 Jed Johnson zu ihr kam und ihr weinend mitteilte, dass auf Andy geschossen worden sei. Er liege im Krankenhaus. Die Ärzte geben wenig Hoffnung. Eine Frau mit dem Namen Valerie Solanas hatte dreimal auf Andy Warhol abgedrückt. Niemand wusste, warum. In Strümpfen war Julia Warhola durch die Stadt ins Columbus Hospital gelaufen, schreiend, Chet hinter ihr her. »Warum hat jemand mein Andy wehgetan?« rief sie. »Warum hat jemand mein Andy erschossen?« Im Krankenhaus brach sie zusammen, wimmerte. Sie wurde in einen Rollstuhl gesetzt und ein Beruhigungsmittel wurde ihr gespritzt. Chet blieb bei ihr, kniete vor ihr, legte seinen Kopf in ihren Schoß. Das war gewesen, und das vergaß sie nun.